Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit René Agiga. Herzlich willkommen zu einer Stunde Philosophieren im Deutschlandfunk Kultur. Und zum Einstieg mit Alexandria Ocasio-Cortez, der 29-jährigen Star-Abgeordneten der Demokraten im US-Repräsentantenhaus.
This is not an elitist issue.
Keine elitäre Angelegenheit. Was Alexandria Ocasio-Cortez hier meint, ist der Green New Deal, eine ökologische Wende, die auch eine soziale Wende wäre. Keine elitäre Sache also, sondern eine Frage der Lebensqualität.
This is not an elitist issue. This is a quality of life issue.
Der Wunsch nach sauberer Luft und sauberem Wasser ist nicht elitär. Erzählt das mal den Kindern in der Südbronx, die an Asthma leiden. Es sterben Leute. Es geht hier um unsere Leben. Das sollte nicht Gegenstand von Parteienstreit sein.
This is about our lives and it should not be partisan. I wish it didn't have to cost so much, but we have the choice to lower the cost now. Because I can tell you, the cost of pursuing a Green New Deal will be far less than the cost of not passing it.
Alexandria Ocasio-Cortez, die am Schluss sagt, ich wünschte, es würde nicht so viel kosten. Und wir haben die Wahl, ob wir die Kosten jetzt senken. Denn die Kosten, die Politik des Green New Deal zu verfolgen, sind weit geringer, als ihn nicht umzusetzen. Soweit also Mrs. AOC, diese US-Demokratin, in einer Rede, die in der vergangenen Woche zu einem Hit in den digitalen Kanälen wurde. Freitags und samstags wird demonstriert, samstags in Paris und in Frankreich, die Bewegung der Gelbwesten gegen die Regierung für bessere Lebensverhältnisse in der Gesellschaft. Und freitags wird in Deutschland demonstriert, bei weitem nicht nur in Deutschland, sondern verstreut über die Welt, die Fridays for Future Demos, die Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz, ja, für eine bessere Welt. Seit wenigen Jahren gibt es eine intellektuelle Bewegung, die das Zusammenleben im Namen trägt, nämlich den Konvivialismus, von lateinisch convivere. Man darf wohl auch sagen, das bessere Zusammenleben. Wir würden gerne wissen, wie schaut der Konvivialismus auf diese jüngsten, ja, Weltverbesserungsbewegungen? Einer der umtriebigen Vertreter des Konvivialismus in Deutschland ist der Hamburger Soziologe Frank Adloff. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Zugeschaltet aus Hamburg jetzt auch. Sind Sie, darf ich das kurz wissen, sind Sie einverstanden, wenn ich Sie Konvivialist nenne?
Das können Sie gerne tun, ja.
Ist das ein Beruf?
Nein, eher ein Hobby.
Ein Hobby, okay. Wir kommen darauf zurück. Eingangs aber zunächst mal tatsächlich die angedeutete Frage. Wenn Sie auf die Demonstrationen, die seit Wochen und Monaten freitags Schülerinnen und Schüler in Deutschland und bei weitem nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich global versammeln und außerhalb der Schule demonstrieren lassen, wenn Sie diese Demonstrationen anschauen, in deren Zentrum die Forderung steht, wirkungsvolle Maßnahmen für den Klimaschutz jetzt zu ergreifen. Wie gucken Sie da drauf?
Also erstens mit großem Interesse und dann auch mit einer gewissen Bewunderung für die Schüler und Schülerinnen, weil ich finde es also wirklich ganz erstaunlich und sehr beachtlich, dass tatsächlich jetzt so eine breite Bewegung entsteht und im Mittelpunkt dann diese Forderung nach einer radikalen Politik, die auf den Klimawandel reagieren soll. Und das ist, glaube ich, jetzt kein Zufall, dass es die Jüngeren sind. Also eine aktuelle Studie hat ja jetzt belegt, es sind vor allem die 14- bis 19-Jährigen, die auf diesen Demonstrationen zu finden sind. Und diese Adoleszenz, in der sie sich befinden, das ist ja nun auch etwas, was prädestiniert ist für eine Sensibilität für große moralische Fragen. Ne? Ohne den Sachzwang, den wir alle dann danach im Alltag, im Studium, im Berufsleben verspüren, können sie jetzt auf diese Phänomene blicken und tatsächlich, ich würde sagen, recht klar sehen. Und es wird dann mit dieser Einschätzung verknüpft, dass die Politik, und da würde ich diesen Schülern und Schülerinnen recht geben, entsprechend eigentlich so gut wie gar nicht adäquat darauf reagiert.
Kurzer Blick auf eine ganz andere Protestbewegung oder vielleicht auch nicht so andere Protestbewegung, auf die Samstagsdemonstrationen in ganz Frankreich. Da geht es ja eher bei den Gilets Jaunes eher um soziale Aspekte, um weniger Abgaben, um mehr Geld in der Tasche. Der Anlass waren im späten Herbst des vergangenen Jahres ja Protest gegen eine Abgabe auf Benzinpreise. Das heißt eigentlich eine Sache, die eher schlecht vereinbar ist mit einer ökologischen Position. Wie schauen Sie da drauf? Und zwar eben nicht zuletzt als Vertreter des Konvivialismus, von dem wir nachher mal verstehen wollen, was das ist.
Prinzipiell auch mit einer gewissen positiven Haltung, aber skeptischer natürlich. Aber ich finde jetzt, wenn wir uns diese beiden Bewegungen zusammen anschauen, ist ja ganz instruktiv, dass es hier so eine Art Komplementarität gibt. Einerseits Fridays for Future, die
Komplementarität würde sowas heißen wie Ergänzungsverhältnis, oder?
Genau. Also bei den Jüngeren, die wir gerade besprochen haben, Fridays for Future, sind es die Mittelschichten und gar nicht zuletzt beispielsweise auch eher die oberen Mittelschichten, die man auf der Straße findet. Also klar gesagt die Gymnasiasten. Bei den Gelbwesten ist es umgekehrt. Da ist es die untere Mittelschicht, teilweise untere Schichten. Es ist auch nicht unbedingt so ein Großstadtphänomen, sondern im Grunde der klassische Konflikt Land versus Stadt. Also auch gerade für Frankreich ziemlich typisch. Und dann stehen diese materiellen Forderungen im Vordergrund, während diese immateriellen nach einer adäquaten Politik gegenüber der Erderwärmung ja bei den Fridays for Future im Vordergrund stehen. Also hier tatsächlich wie so eine Art Ergänzungsverhältnis, dass man sagen muss, eigentlich müssten, wenn nicht die Bewegung, aber so doch die Gedankenwelten zusammengeführt werden und beides muss irgendwie angegangen werden. Dieses Thema der sozialen Ungleichheit und das Thema der ökologischen Nachhaltigkeit. Also man kann das, glaube ich, ganz gut wiederfinden, diese Problematik in einem Spruch, der meines Wissens dort in Paris kursiert, der in etwa so übersetzt lautet: Die Reichen sorgen sich um das Ende der Welt, wir sorgen uns um das Ende des Monats, weil nämlich dann sozusagen das Geld in der Haushaltskasse knapp wird. Und das bringt das ganz gut auf den Punkt, dass natürlich diese Nachhaltigkeitsforderungen, beispielsweise irgendwie anders zu konsumieren, anders im Alltag nachhaltig zu leben, dass es dafür ein gewisses Budget braucht. Und wenn tatsächlich die Besteuerung des Benzins steigt, wenn die Reichensteuer wie in Frankreich abgeschafft wird, dann trifft eine nachhaltige Politik natürlich eher die unteren Schichten, weil ein höherer Anteil des verfügbaren Einkommens dann verkonsumiert wird.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, aus Ihrer Sicht, aus der Sicht des Konvivialismus, keine richtige Priorisierung, also Bekämpfung der Armut ist nicht weniger wichtig als Klimaschutz beispielsweise, richtig?
Genau, ja.
Um mal zu verstehen, was Konvivialismus im Innersten antreibt, was ist denn da so im Kern? Es ist noch nicht so lange her, ein paar Jahre, erschien auf Deutsch 2014, da gab es ein konvivialistisches Manifest, das in ganz bestimmten Kreisen rumgereicht wurde, von vielen Leuten gelesen wurde, jetzt nicht von Massen, aber in bestimmten Nischen, Milieus. Der Untertitel dieses Manifests, der lautet: Für eine neue Kunst des Zusammenlebens. Und gegen Anfang dieses Manifests gibt es die Exponierung einer Mutter aller Bedrohungen und die hat was mit Gewalt zwischen Menschen zu tun. Das heißt, da geht es eigentlich noch gar nicht um ökologische Fragen oder soziale Fragen, sondern erstmal die Beobachtung, solange wir uns gegenseitig niedermetzeln, nützt alles andere nichts. Also das müssen wir erstmal einhegen. Ist das das, was im Zentrum des Konvivialismus steht?
Ja, das steht im Zentrum. Das Einhegen der Gewalt, des Konfliktes, auch der Konkurrenz, könnte man sagen, unter Menschen. Aber in einem zweiten Schritt, glaube ich, muss man sagen, auch ein Einhegen der Gewalt gegenüber der Natur. Also es geht um das Zusammenleben, um ein gelungenes, friedliches Zusammenleben, ein egalitäres, demokratisches Zusammenleben. Und es gibt einfach gelungene Formen des Zusammenlebens, die nicht ihr gelingendes Zusammenleben auf Kosten anderer verwirklichen. Und das ist, glaube ich, die Grundidee. Also wir, würde man jetzt wahrscheinlich diagnostisch sagen, im Norden leben auf Kosten des Südens, die oberen Schichten auf Kosten der unteren Schichten. Also das ist alles sozusagen nicht konvivial. Genauso wenig, wie wir uns konvivial gegenüber der Natur verhalten. Wir leben auf Kosten der Natur oder über Gebühr dessen, was die Natur bereitstellt.
Jetzt treffen Sie sich mit gleich oder ähnlich Gesinnten in der kommenden Woche zu einer Konferenz. Ist das eine wissenschaftliche Konferenz oder eine politische?
Es ist primär eine wissenschaftliche und es sollen auch Praxisperspektiven einfließen. Also es geht uns um die Frage, wie könnte eine Wirtschaft, wie könnte die Ökonomie anders gestaltet werden? Was wäre also eine konviviale Gesellschaft und eine konviviale Ökonomie? Was müsste man sozusagen reformieren? Was müsste man verändern? Und da wollen wir theoretische Perspektiven zusammenbringen mit Praxisbeispielen, also aus verschiedenen Bereichen wie der Gemeinwohlökonomie, der solidarischen Landwirtschaft oder der Commons-Bewegung oder Bereiche wie diese zivilgesellschaftlichen hybriden Organisationen, die wir dem sogenannten dritten Sektor zuschreiben und so weiter.
Mhm. Können Sie vielleicht dieses konviviale Wirtschaften, das mal ein Beispiel illustrieren, also dass man einfach erkennen kann, was für Formen von Wirtschaft in Ihrem Sinne etwas verändern könnten?
Da würde ich gerne dieses gerade erwähnte Beispiel der Gemeinwohlökonomie herausgreifen. Das geht auf den Österreicher Christian Felber zurück, der da der Initiator ist und der tatsächlich ein Netzwerk gegründet hat von mittelständischen Unternehmen, die sich dieser Idee der gemeinwohlorientierten Ökonomie angeschlossen haben. Und da geht es darum zu sagen, also die Aufgabe dieser Unternehmen besteht jetzt nicht allein darin, profitabel zu wirtschaften, sondern sie wollen sich bestimmten Gemeinwohlaspekten verschreiben und wollen darauf blicken, dass sie in der ganzen Produktionskette die Menschenrechte achten, dass sie irgendwie faire Löhne zahlen, dass sie die ökologische Frage ernst nehmen, dass sie sich im Inneren demokratisieren. Und dafür versuchen sie, eine Methodik zu entwickeln, auf sich selbst zu schauen, also im Grunde eine andere Art der Bilanzierung, sich Gemeinwohl zu bilanzieren. Das ist dann das Ziel dieser verschiedenen Unternehmen, die sich da zusammengeschlossen haben. Und das soll andeuten, dass hier eine Kritik an der bestehenden kapitalistischen Ordnung geäußert wird, die da lautet, dass im Grunde normalerweise Wirtschaftsunternehmen, die alleinig profitorientiert sind, wie Ökonomen sagen würden, so viele externe Kosten produzieren, dass das inakzeptabel ist, die dann abgewälzt werden auf die Allgemeinheit, auf den globalen Süden, wie ich schon gerade sagte, oder auf die Natur. Und das gilt es sozusagen aufzubrechen. Und das interessante Ziel dieser Gemeinwohlökonomie ist dann zudem, wenn sie denn stark und groß genug geworden sind, man könnte sagen auch als Verband, der dann auch sagen kann, wir haben also Mitglieder, die sich darum bemühen, viel, viel gemeinwohlorientierter zu agieren als Wirtschaftsunternehmen, dann versuchen wir an die Politik heranzutreten und die zu Reformschritten zu bewegen, im Sinne von, dass beispielsweise Steuererleichterungen kommen sollten oder dass man irgendwie gewissermaßen indirekt diese Art von Unternehmen subventioniert. Wir kennen dieses Prinzip ja aus einem anderen Bereich, nämlich dem der Gemeinnützigkeit. Also wenn wir einen Verein gründen, dann haben wir in der Regel das Interesse, ob es nur ein Sportverein ist oder ein Verein für Naturschutz, die Gemeinnützigkeit zu bekommen, weil sich dadurch ja bestimmte Steuervorteile auch mit verbinden. Das haben wir aber nicht im Bereich der Wirtschaftsunternehmen. Und das ist das Ziel der Gemeinwohlökonomie, zu sagen, man kann so wirtschaften oder so wirtschaften. Man kann im Modus der Konkurrenz und der Externalisierung aller möglichen Kosten wirtschaften oder man kann so wirtschaften, dass es der Allgemeinheit wirklich zugutekommt.
Jetzt haben Sie gerade so schön sachlich und so schön ruhig, ganz beiläufig darauf hingewiesen, dass diese Gemeinwohlökonomie, dass Unternehmen, die eben auch soziale Bilanzen und ökologische Bilanzen und derlei mitrechnen und insofern sich selbst auf so eine gewisse Einhegung verpflichten, dass die eigentlich kapitalistische Prinzipien außer Kraft setzen. So ein Wert wie Wachstum, wir müssen Gewinn maximieren, ist da ja, gelinde gesagt, außer Kraft gesetzt. Wie erklären Sie sich, dass es überhaupt in Gang kommt, ein derartiger Zusammenschluss?
Naja, ich glaube, das ist einfach an der Zeit. In verschiedenen Hinsichten ist dieses Wachstumsdogma der Politik und der Wirtschaftswissenschaften ja in die Krise geraten in den letzten 20 Jahren, kann man sagen. Aus zweierlei Sicht. Einerseits kann man mit Fug und Recht behaupten, wir dürfen nicht mehr auf Wachstum setzen im Sinne einer ökologischen, nachhaltigen Wirtschaftsweise, die versucht, irgendwie die Folgen des Klimawandels noch in den Griff zu kriegen. Also Wachstum und Ressourcenverbrauch, das geht in der Regel Hand in Hand. Und diejenigen, die behaupten, wir könnten das voneinander entkoppeln, also dass man wachsen kann und weniger Ressourcen verbraucht, aufgrund technischer Effizienz beispielsweise, das ist ja so eine Idee in diesem Diskurs um grünes Wachstum, das wird bezweifelt. Und mit Fug und Recht wird das bezweifelt, weil dafür gibt es keine Beispiele. Es ist bisher noch nicht historisch aufgetreten, ein Wachstum von Volkswirtschaften bei gleichzeitiger Reduktion der Ressourcen. Also da gibt es jetzt sozusagen die Einsicht, wenn wir ernsthaft auf die ökologische Krise reagieren wollen, dann müssen wir anders mit diesem Wachstumsthema umgehen und dann gibt es entsprechend dort intellektuell und praktisch Reaktionen. Das nennen wir dann den Diskurs um Postwachstum oder im Französischen Décroissance oder auf Englisch Degrowth. Das meint alles etwas Ähnliches, dass wir uns vorstellen können müssen, eine Wirtschaft wächst nicht länger, eine Gesellschaft kann sich nicht mehr auf Wirtschaftswachstum verlassen. Das ist das eine. Wir sollten also aus ökologischen Gründen nicht mehr auf Wachstum setzen. Und das andere ist, das man weltweit beobachten kann im globalen Norden, dass das Wachstum auch seit Jahrzehnten stagniert. Also wir werden höchstwahrscheinlich nie wieder in diesen Gesellschaften Wachstumsphasen von 4, 5, 6% erleben. Diese Zeit ist ein für alle Mal vorbei. Von daher müssen wir sozusagen faktisch sowieso schon immer mit einem stagnierenden Wirtschaftswachstum umgehen.
Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit, das Philosophiemagazin. Wir sind im Gespräch mit Frank Adloff. Frank Adloff ist Soziologe in Hamburg und wird in der kommenden Woche eine Konferenz über Konvivialismus begehen, leiten, ausrichten. Konvivialismus für ein besseres Zusammenleben. Und wir sind gerade im Gespräch gewesen über seinen Blick auf zwei Protestbewegungen, die uns derzeit wöchentlich umtreiben. Die Klimaschutzdemonstration Fridays for Future einerseits und andererseits die Gelbwestenbewegung in Frankreich. Wir haben festgestellt, dass man die einen auf eine ökologische Bewegung bringen kann und die anderen auf eine soziale Bewegung. Und Sie, Frank Adloff, Sie haben gerade doch sehr deutlich sanft radikal plädiert für einen Abschied von der Wachstumslogik. Wenn Wirtschaften tatsächlich nicht mehr weiter wachsen, im Namen der Ökologie beispielsweise, dann haben wir weniger Geld, um es umzuverteilen, um soziale Gerechtigkeit herzustellen. Wie löst man dieses Dilemma auf?
Ja, dafür gibt es noch keine Blaupause. Da können wir nur jetzt Ideen entwickeln und versuchen, praktisch Dinge auszuprobieren. Und wenn jetzt der Kuchen nicht länger wächst, wenn er sogar schrumpft, dann wird Umverteilung ungleich schwieriger. Aber Ungleichheit ist ein großes Thema. Soziale Ungleichheiten sind über die letzten 20, 30 Jahre enorm gewachsen in allen Gesellschaften weltweit. Und die Gelbwesten zeigen, dass Bewegungen, soziale Gruppen, Schichten das nicht länger hinnehmen wollen. Und wenn man deren Ansprüche befriedigen wollte, bei gleichzeitiger Wachstumsrücknahme, dann würde das bedeuten, dass egalitäre Politik noch viel radikaler vorgehen müsste. Dann müsste man wirklich umverteilen in einem ernstzunehmenden Sinne, dass tatsächlich den obersten Schichten Vermögen genommen werden müsste.
Das wäre in Ihrem Sinne?
Da würde ich für plädieren, ja.
Wo sehen Sie denn überhaupt im Augenblick so politische Verbündete für Ihre Idee des Konvivialismus? Es gibt beispielsweise aus den USA ja dieses Schlagwort vom Green Deal oder Green New Deal, der, ich sag mal, auch versucht, ökologische Wende mit sozialer Wende zu verbinden.
Also wenn man jetzt von Wachstumsrücknahme oder Degrowth spricht, dann soll das ja nicht heißen, dass ganze Volkswirtschaften in allen Belangen tatsächlich schrumpfen sollen. Man muss jetzt überlegen, welches sind denn eigentlich die Industrien, die den größten schädlichen Ressourcenverbrauch haben, den größten CO2-Ausstoß und so weiter. Und dann sind das die Bereiche, die schrumpfen müssten. Was aber nicht heißt, dass zum Beispiel im sozialen Sektor auch alles verkleinert wird. Also das könnte also sein, dass manche Bereiche in Volkswirtschaften so bleiben, wie sie sind. Manche wachsen, manche schrumpfen. Aber es kommt vor allem darauf an, nicht weiter auf die großen karbonisierten Industrien zu setzen, ne? Mit CO2-Ausstoß und so weiter. Und da gibt es dann durchaus natürlich Verbündete auch in diesen Bereichen wie Green New Deal. Ich würde aber eher nochmal auf andere Verbündete eingehen, die sich ganz woanders befinden, eher im globalen Süden. Da finden wir nämlich vielfältige Diskurse um diesen Begriff der Entwicklung oder der Entwicklungspolitik. Und das wird ganz fundamental kritisiert als ein westliches Konzept, das davon ausgeht, dass im Grunde es zwei Welten gibt, die entwickelten Nationen und die, die sich noch entwickeln müssen. Und die, die das noch müssen, die haben angeblich schon das Ziel vor Augen. Die müssen halt Wohlstand und Demokratie so entwickeln, wie das der Westen vorlebt. Und das sind dann die Entwicklungsmodelle, die wir seit den 1950er Jahren kennen und die bisher auch mal mehr oder weniger geglückt oder gescheitert sind. Und in diesen Kontexten findet man eine radikale postkoloniale Kritik an diesem Entwicklungsgedanken und eine Rückbesinnung zu lokalen Ökonomien, zu lokalen Formen des Zusammenlebens. Man kennt beispielsweise diesen Diskurs um Buen Vivir in Lateinamerika, also was ja auch nur heißt gutes Zusammenleben.
Gutes Leben. Mhm.
Genau. Und da geht es auch unter Bezugnahme auf die Erfahrungen der indigenen Völker und ganz andere Formen der Ökonomie, des Zusammenlebens und vor allem auch um ganz andere Konzepte des guten Lebens, die auszuhandeln sind, wo man mal schauen muss, welche Konzepte gibt es da und dass es da nicht ein einziges Entwicklungsziel gibt, das wird herausgestellt. Und das wären, glaube ich, in diesem Zusammenhang auch wichtige Verbündete.
Lassen Sie uns versuchen, mal eine Runde grundsätzlicher zu werden. Der Liberalismus oder der Kapitalismus, also unsere wachstumsorientierte Wirtschaft der Gegenwart, die hat ja den Vorteil, dass sie ein total plausibles und naheliegendes Menschenbild hat. Ich verkürze es mal und erzähle das unterkomplex, wenn Sie wollen. Unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaften gehen davon aus, dass jeder an seinen eigenen Vorteil denkt und egoistisch mehr oder weniger seine Schäfchen ins Trockene versucht zu bringen und sich so verhält, dass er seinen eigenen Gewinn maximiert. Und das, so ein Grundgedanke, führt dazu, wie durch Zauberhand, wie durch die unsichtbare Hand des liberalen Philosophen Adam Smith, dass sich die einzelnen Interessen ausgleichen und insgesamt in der Gesellschaft Gutes passiert durch wirtschaftlichen Wachstum, wenn jeder an sich selbst denkt. Das kann eine Fiktion sein, das kann ein Mythos sein, möglicherweise, aber es ist zunächst mal ein Menschenbild, das einleuchtet. Ein Mensch, der passt zu ihren konvivialistischen Idealen, der sein Unternehmen dazu bringt, sich selbst einzuhegen, sich selbst zu koordinieren und alle Kosten, die man sich denken kann, auch ökologische, mit einzurechnen in die Bilanz, der klingt mir ein bisschen wie ein sehr ausgedachter Mensch.
Ich verstehe diesen Einwand. Ich würde mal so darauf reagieren, dass zu der Zeit von Adam Smith, als er über diese unsichtbare Hand und diese Modelle gesprochen hat, dass der Mensch ein tauschendes Wesen ist und so weiter, war das hochgradig plausibel. Aber zu verstehen als Reaktion, sagen wir mal, des Aufstiegs des Bürgertums und diese Befreiungsbewegung aus den Fesseln des Feudalismus. Ja, und dann haben sich kleine Unternehmen gebildet, wo es sozusagen diesen Freiheitsgedanken tatsächlich gab und wo diese Idee dann auch kursieren konnte, dass Märkte tatsächlich irgendwie zum Nutzen aller funktionieren. Ich glaube, das ist historisch überholt. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie funktionieren Märkte, Marktwirtschaften, der Kapitalismus, dann ist das ein relativ naives Bild. Und hinzu kommt, dass ich glaube, in diese Vorstellungswelt von Smith später noch etwas anderes eingegangen ist. Im 19. Jahrhundert kommt dann die Popularisierung oder vielleicht auch eine Vulgarisierung von Darwins Grundgedanken. Dass es irgendwie darum geht, wir befinden uns alle permanent in Konkurrenz. Survival of the fittest nannte man das. Und das ist im Grunde dann hinterher eingemündet in dieses Weltbild des Homo economicus. Es ist der Einzelne, der zählt. Wir alle stehen in Konkurrenz zueinander und jeder Einzelne maximiert rational seinen oder ihren Nutzen. Jetzt würde ich sagen, wir sind jetzt eigentlich in einer Zeit, wo wir das korrigieren können. Wenn wir nämlich jetzt mal schauen, was wird tatsächlich in der Evolutionsbiologie, in der Verhaltensbiologie, in der Ökologie diskutiert, dann sind das andere Themen. Da wird diese Vorstellung des Egoismus eigentlich verabschiedet, könnte man sagen, oder zumindest auch wiederum eingehegt. Wir finden dort ganz starke Vorstellungen von ökologischen Symbiosen, von Zusammenarbeit, von Kooperationen im Pflanzen- und Tierreich. Also es bestünde jetzt die Chance, sozusagen mit Blick auf das, was auch in der Natur passiert, unser Menschenbild zu korrigieren. Es gibt beispielsweise Forschungen über den Vergleich Menschenaffen und Menschen. Und da stellt sich immer wieder heraus, die Schimpansen sind egoistisch und Menschen sind eigentlich gepolt auf Kooperation. Wir sind relativ gut in der Kooperation im Vergleich zu anderen Primaten. Und,
aber dass wir Kooperation können, daraus folgt ja nicht, dass wir es auch tun, freiwillig tun.
Genau, aber die Frage ist natürlich, was wird nahegelegt, durch welche Institutionen? Und da würde ich sagen, wir haben relativ konsequent daran gearbeitet, Institutionen so zu formieren, dass sie den Eigennutz nahelegen. Und das gelte es jetzt zu reformieren, dass es falsche Anreizsysteme gibt, wenn man das so ökonomisch ausdrücken will. Und es würde besser funktionieren, wenn wir auf Kooperationsanreize setzen. Und ich glaube, dass das auch ginge und funktionieren würde. Was nicht heißt, dass es keinen Wetteifer, keinen Wettkampf mehr gibt. Also sagen wir mal so, dieses Moment, was man so agonistisch nennen könnte, das muss man ja nicht ausschalten. Das ist ja auch ein produktives Moment. Aber es kann nicht sein, dass das immer nur darauf hinausläuft, dass es sowas wie Winner-Takes-It-All-Märkte gibt. Also wenn das muss sozusagen produktiv gemacht werden für die Kooperation, der Wetteifer.
Wenn der Konvivialismus an der Macht wäre, dann würde er nicht durch Verbote regieren, sondern durch Anreizsysteme.
Ja, ich würde sagen, also so ist es beispielsweise ja auch in der Gemeinwohlökonomie gedacht, über die wir gerade gesprochen haben. Hier selber erstmal anzufangen, in Nischen etwas aufzubauen und dann das Ganze zu flankieren durch ein positives Anreizsystem, beispielsweise durch Gesetze, die sagen, wenn ihr gemeinwohlorientiert wirtschaftet, dann gibt es einen Bonus der Gesellschaft dafür. Dann honorieren wir das in Form von Steuererleichterungen.
In den kapitalismuskritischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts gab es die große Unterscheidung zwischen Reformern und Revolutionären, zwischen Reform und Revolution. Die einen wollten das ganze System abschaffen, ein neues an dessen Stelle stellen und die anderen eher Schritt für Schritt Dinge ändern. In dem, wie Sie den Konvivialismus beschreiben, erkenne ich Anzeichen für beides. Kann das sein?
Also einerseits, ich würde noch ein drittes politisches Prinzip und theoretisches Prinzip hinzufügen. Das geht auf den Anarchismus zurück. Der Anarchismus macht ja auch etwas anderes als diese beiden Dimensionen, Revolution oder Reform.
Der fängt sofort an.
Also die Gesellschaft, in der wir leben wollen, soll hier und jetzt schon vor Ort versucht werden zu installieren. Wir versuchen sozusagen, die zukünftige Gesellschaft im Kleinen schon jetzt zu leben. Also das ist, glaube ich, das ein wichtiges.
Oder in Zusammenleben.
Kooperativen, Genossenschaften, ja, genau. Und das ist, glaube ich, etwas, was eingeht in den Konvivialismus, diese anarchistische Vorstellung. Und den Revolutionsgedanken, den sehe ich nicht so stark vertreten. Nicht irgendwie, weil wir keine Umwälzung, sagen wir mal, bräuchten, aber alles, was wir über Revolutionen jetzt wissen, über die vergangenen Jahrhunderte, das waren Revolutionen, die man aus menschenrechtlichen Gründen einfach nicht gutheißen kann, weil bisher ist eine Revolution häufig eine Revolution von einer Minderheit, die dann beschließt, etwas durchzusetzen und die Mehrheit teilt das nicht, also kommt die Mehrheit an die Wand oder Teile der Mehrheit. Ja, und
genau,
das ist sozusagen ein Prinzip, was man eigentlich als Geburtsfehler auch der revolutionären Bewegungen, die aus dem Marxismus herrühren, benennen muss. Und dabei würde ich glauben, ist der Konvivialismus eher auf dieser revolutionskritischen Seite.
Ja, das leuchtet mir sehr ein. Jedenfalls kenne ich jetzt auch keine richtige Revolution, die ohne Blutvergießen abgegangen wäre. Und wie vorhin erwähnt, steht zu Beginn des konvivialistischen Manifests bereits die Absage an Gewalt oder eigentlich das Einhegen wollen von Gewalt. Und dennoch gibt es ja diesen Systemwechselgedanken bei Ihnen.
Ja, und ich glaube, das ist die Frage, vor der wir stehen. Also wie man einen Systemwechsel tatsächlich peu à peu einleiten kann oder dass man so weit kommt, dass es vielleicht so eine Art Kipppunkt gibt, der aber nicht in Blutvergießen endet, sondern tatsächlich in eine Transformation, die radikal ist. Und die Problematik, die wir ja jetzt haben angesichts des Klimawandels, der rasant vor sich schreitet, das müsste alles relativ bald geschehen. Und das ist natürlich im Moment nicht absehbar, dass wir das in nächster Zeit erleben.
Ein radikaler Systemwechsel ohne Blutvergießen, und zwar jetzt. Frank Adloff, der Soziologe aus Hamburg, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Stimme von Alexandria Ocasio-Cortez, vorhin in der Sendung, die kam aus dem Internet zu uns. Und zwar von einem Twitter-Posting aus der Redaktion der englischen Zeitung Guardian. Der Mitschnitt dieser Rede dieser Politikerin wurde ungezählte Male hochgeladen, weitergegeben, bearbeitet, wie das heute so ist. Die gegenwärtige Struktur der sozialen Medien allerdings könnte sich bald ändern. Am Dienstag hat das EU-Parlament einer Urheberrechtsreform zugestimmt, einer heftig umstrittenen Reform. Und eine Partei in diesem Streit wird von einer anderen gern als die Netzgemeinde bezeichnet. Hier ein Kommentar, und zwar nicht zum Artikel 11, 12 oder 13 dieser Urheberrechtsreform, sondern ein Kommentar zum seltsamen Wort Netzgemeinde. Wolfram Eilenberger.
Es ist immer wieder ein verwirrendes Schauspiel, wenn sich mutmaßlich ausgeprägte Individualisten zu einem einheitlichen Meinungskollektiv zusammenschließen. Besonders prominent etwa im Falle der sogenannten Netzgemeinde, die in den vergangenen Wochen mit aller digitalen Macht Widerstand gegen ein neues, EU-weites Urheberrechtsgesetz mobilisierte. Denn dieses neue Gesetz, so die vielleicht sogar begründbare Furcht, schmälere die Entfaltungsmöglichkeiten freier Individuen in eben jenem schwer eingrenzbaren Informationsraum, den man in Ermangelung einer besseren Alternative seit gut 30 Jahren als das Netz bezeichnet. Sofern Wörter und Menschen einander erziehen, beginnen nicht wenige praxisrelevante Denkfehler mit der Verwendung irreführender Sprachschöpfungen. Schließlich wirken Begriffe wie mentale Upload-Filter, die nur gewisse Inhalte, Selbstbilder und also Handlungsmöglichkeiten vor das geistige Auge treten lassen. Dies gilt insbesondere im Bereich des Politischen. Eine verstellendere und strukturell widersinnigere Begrifflichkeit als die der Netzgemeinde ist aus Sicht einer freiheitsliebenden digitalen Existenz aber schlicht nicht denkbar. Nicht eine Gesellschaft, nicht eine Gemeinschaft, nein, gleich eine Gemeinde muss es also sein. Als ob das, was der Medientheoretiker Marshall McLuhan einst visionär als Global Village voraussah, sich im Deutschland des Jahres 2019 noch immer nicht ohne den dazugehörigen Kirchturm denken ließe. Und welcher Gott oder Glaube würde von dieser Gemeinde derzeit eigentlich angebetet oder verteidigt, außer dem der je eigenen, allzu liebgewonnenen und in der Regel durch und durch parasitären Klickgewohnheit? Worin bestand denn die ursprünglich mit der digitalen Wende verknüpfte politische Utopie? Doch gewiss nicht in der effektiveren Organisation thematisch vorverständigter Interessen- und Schmähungskollektive, gewiss nicht in der Verballung von Themenmacht durch monopolistische Meinungsplattformen und gewiss nicht in der sanktionslosen Aufhebung eben jener Grundrechte, die am Anfang aller liberalen Aufbrüche stehen, nämlich den auch geistigen Eigentumsrechten. Vielmehr besteht der politische Traum, der mit dem Erscheinen des Netzes verbunden war und ist, in der maximalen Distanzierung selbstbestimmter Individuen von der Macht des Kollektivs in all seinen denkbaren Spielformen, als Staat, als Volk, als Klasse, als Geschlecht. Die engmaschigste und in der Regel auch engstirnigste Form menschlicher Kollektivität aber ist, nach gängigem Sprachgebrauch, was? Genau, das ist die Gemeinde. Nur noch übertroffen von der Sekte ist die Gemeinde die ideologische Form entdifferenzierter Meinungsverklumpung par excellence. Genau das macht sie so stark, genau das macht sie leider oft auch so dumm und manipulationsanfällig. Keine andere Struktur in der Geschichte der Menschheit trägt, mit Blick auf diese allzu alltägliche Bedrohung des Gemeinwerdens, ein größeres Befreiungspotenzial in sich als das Netz. Und kein anderer gängiger Begriff verstellt eben dieses utopische Potenzial wirksamer als der allzu alltäglich gewordene Kampfbegriff der Netzgemeinde. Verantwortungsvolle Urheber ihres eigenen Denkens, vor allem Autoren, Journalisten und Aktivisten, sollten ihn deshalb nicht länger im Munde führen. Fangen wir am besten sofort mit diesem Verzicht an, sei es im Netz oder auch außerhalb davon, was immer das heute noch bedeuten könnte.
Vergesst das Wort von der Netzgemeinde, meint Wolfram Eilenberger. 2019 ist das Bauhausjahr, denn 1919 wurde das staatliche Bauhaus von Walter Gropius in Weimar als Kunstschule gegründet. Nicht irgendwann, sondern genau morgen, am 1. April vor 100 Jahren. Eine der vielen Bauhausideen, die über Umwege bis heute pulsieren, das ist die vom modernen, vom leichten, gläsernen, ja revolutionären Wohnen. Glas statt Plüsch. Klaus Englert über den Philosophen Walter Benjamin und das Bauhaus.
Der Philosoph Walter Benjamin wählt in seinen Pariser Exiljahren 1933 bis 1940 die Bibliothèque Nationale als zweite Heimstatt. Dort richtet er sich wohnlich ein, wie er an Theodor W. Adorno nach Amerika schreibt. Wegen seiner prekären und wechselnden Privatunterkünfte dehnt er den Aufenthalt in der Bibliothekswohnung so weit wie möglich aus. Und hier in der Pariser Bibliothek legt er die Wurzeln der modernen europäischen Kultur frei. Hier widmet er sich den Geschäftspassagen und den intimen Wohngemächern des Fin des Siècle, die er in seiner Berliner Kindheit erlebt hatte. Die Gründerzeitwohnung beschreibt er ausführlich in dem unvollendet gebliebenen Passagenwerk. Ursula Marx vom Berliner Walter-Benjamin-Archiv erzählt.
Die Familie bewohnte eine repräsentative Villa im Grunewald. Benjamin prägte ja den Begriff des bürgerlichen Interieurs. Damit meinte er ein wirklich überladenes Mobiliar mit Nippessachen, mit Polstersesseln, Decken und Samtüberzügen. Er hat mal im Moskauer Tagebuch geschrieben, dass solche Kleinbürgerzimmer Schlachtfelder seien, über die der verheerende Ansturm des Warenkapitals siegreich dahingefegt sei. Es kann nichts Menschliches mehr da gedeihen.
Walter Benjamin beschreibt das 19. Jahrhundert als wohnsüchtig. Das Bürgertum zog sich zurück in seine Wohnhöhlen und tauchte ab in den Weltinnenraum. Umgeben war man von ausschweifender Tapezierkunst und Heerscharen von Nippesartikeln, eingehüllt in Etuis und Gehäuse.
Und ich glaube, genau dagegen hat er sich gewandt. Die Dinge gaben die Stimme vor und haben eigentlich das Handeln des Menschen geleitet.
Auslöser von Benjamins Wohnstudien war seine Auseinandersetzung mit den Pariser Geschäftspassagen, langen öffentlichen Gängen, die von Glasdächern überwölbt waren. Besonders angetan hat es ihm die gläserne Galerie des Palais Royal, die mit Theatern, Bädern, Cafés, Lesekabinetten und Geschäften ausgestattet war. Diese Galerie beeindruckte auch den Sozialutopisten Charles Fourier, weshalb ihm für die Bewohner seines Phalanstère-Palastes eine Art Palais Royal des Volkes mit öffentlicher Galerie vorschwebte. Zwischen der offenen Atmosphäre der Galerien und der modernen Wohnung besteht für Benjamin ein enger Zusammenhang.
Die Pariser machen die Straße zum Interieur. Die Straßen sind die Wohnung des Kollektivs,
schreibt Benjamin in seinem Passagenwerk.
Das Interieur dieser Pariser Passagen war für Benjamin ja eine Mischform zwischen Straße und Innenraum. Und damit eben auch ein Vorläufer der modernen Architektur.
Zustimmend notiert Benjamin eine Äußerung von Siegfried Gideon.
Die Häuser Corbusiers sind weder räumlich noch plastisch. Luft weht durch sie. Luft wird konstituierender Faktor. Es gilt dafür weder Raum noch Plastik, nur Beziehung und Durchdringung. Es gibt nur einen einzigen unteilbaren Raum. Zwischen Innen und Außen fallen die Schranken.
Walter Benjamin liest in der Bibliothèque Nationale begierig die neuen Werke von Le Corbusier, dem neuen Gott am Architektenhimmel. Ebenso von Siegfried Gideon, dem Generalsekretär der Internationalen Avantgardistenvereinigung SIAM. Gideon, der Walter Gropius am Weimarer Bauhaus kennenlernte, prägte das Vokabular der modernen Wohnung. Sie solle möglichst leicht, transparent und mobil sein. Das war das Credo der jungen Avantgardisten, die sich ein Leben hinter Glas herbeisehnten. Das ist auch für Walter Benjamin das Wohnmodell der Zukunft. Er schreibt:
Im Glashaus zu leben ist eine revolutionäre Tugend par excellence. Dem Wohnen im alten Sinne, dem die Geborgenheit an erster Stelle stand, hat die Stunde geschlagen. Gideon, Mendelssohn, Corbusier machen den Aufenthaltsort von Menschen vor allem zum Durchgangsort aller erdenklichen Kräfte und Wellen von Licht und Luft. Was kommt, steht im Zeichen der Transparenz.
Walter Benjamin vertieft sich in die Eisenkonstruktionen der Bahnhöfe, Warenhäuser, Markthallen und Pavillons, die ein ganz neues Bauen mit viel Glas ermöglichten. Er stellt dabei fest, dass Straßen und Passagen das Lebensgefühl der Menschen verändern, aber auch, dass die neuen Interieurs die Lebensgewohnheiten verwandeln.
Die Straße wird Zimmer und das Zimmer wird Straße,
notiert der deutsche Exilant. Walter Benjamin teilt das Interesse am Wohnen mit seinem Freund Bert Brecht. Stundenlang diskutiert er mit ihm an der Côte d'Azur über die befreite Wohnung als neue Lebensform. Beide sind fasziniert von der Glaskultur, weil sie den Menschen davon abhält, sich darin sesshaft zu machen und nur noch seinen alten Gewohnheiten nachzugehen. Noch 1933, kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, schreibt er im Pariser Exil:
Das neue Glasmilieu wird den Menschen vollkommen umwandeln.
Leider wurde der jüdische Marxist Walter Benjamin in seiner Hoffnung enttäuscht. Was unter den Nationalsozialisten folgte, ist bekannt. Heute macht sich die junge Architektengeneration mit neuen technischen Mitteln daran, Benjamins Glaskultur zu verwirklichen.
Die Straße wird Zimmer und das Zimmer wird Straße. Klaus Englert über Walter Benjamin und das Bauhaus.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.